Also ich glaube, dass diese Art von Populismus und Antidemokratie und diese Unzufriedenheit damit eben, ich fürchte, sie wird nicht verschwinden. Jedenfalls nicht von selbst.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Diese ganzen Autokratien weltweit, was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus. Diese Folge bezieht sich nochmal auf unseren Film am Montag. Die könnt ihr aber hören, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Ich empfehle euch trotzdem unseren Film Diktatur, das Comeback der Autokratien anzusehen. Ich habe in diesem Jahr für diese Recherche viel Zeit in Ländern verbracht, in denen Demokratie gerade keine Selbstverständlichkeit ist. Ich war in den USA, in Ungarn, in El Salvador. Das sind alles Orte, an denen ich sehen konnte, wie schnell sich ein System verschieben kann, und zwar Richtung Autokratie. Und ich habe mich dabei immer wieder gefragt, was bedeutet das eigentlich für uns, für Deutschland? Und zwar nicht theoretisch, sondern ganz konkret für unser Leben, unsere Medien, unseren Alltag. Und eine, die sich mit diesen Entwicklungen beruflich beschäftigt, ist mein heutiger Gast, Annette Meiritz. Sie ist Journalistin, hat lange aus den USA berichtet über Trump, die Republikaner, den Trumpismus, und sie beobachtet seit Jahren, wie sich rechte und autokratische Bewegungen international vernetzen. MAGA, AfD, Meloni, Orban, die ganze Allianz der neuen Rechten. Außerdem ist sie Expertin, deswegen hier Disclaimer, in unserem Film äußert sich da schon, und wir haben uns so gut verstanden, dass ich dachte, ich habe Lust, mit dir noch länger darüber zu reden. Ich möchte gerne fast eine Stunde mit dir darüber sprechen. Und wir reden über alles Mögliche. Wir reden, warum diese Bewegungen so erfolgreich sind, warum Aufklärung allein offensichtlich nicht reicht, was das für unseren Job als JournalistInnen bedeutet und wie viel von dem, was wir in den USA oder Ungarn sehen, eigentlich schon bei uns angekommen ist. Es geht um Opportunismus, um Medien, um Feigheit, um Mut und um die Frage, ob unsere Demokratie gerade einfach nur in einer harten Bewährungsprobe steckt oder wirklich kippen kann. Ganz am Ende stelle ich Annette eine Frage, die sie tatsächlich ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ich hoffe, ihr haltet bis dahin durch. Viel Spaß, und ich hoffe, ihr seid so wie ich nach diesem Gespräch schlauer geworden.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 3. Dezember 2025 um 16 Uhr.
Du hast lange in den USA gelebt. Ich habe dieses Jahr mehrere Wochen in den USA und anderen Ländern verbracht, die zu Autokratien wurden, auf dem Weg sind, eine Autokratie zu sein und vielleicht sogar die Autokratie gerade überwinden. Ich denke da an Ungarn. Die drängendste Frage, die sich mir eigentlich gestellt hat, ist, was machen wir eigentlich in Deutschland? Wie bereiten wir uns darauf vor als Zivilgesellschaft, wenn es soweit ist? Also man hört Jan Böhmermann zum Beispiel sagen, wenn die AfD gewinnt, verlasse ich dieses Land.
Habe ich in den USA so auch schon gehört, sehr häufig. Ne? Also ich war bei beiden Trump-Präsidentschaften in den USA und habe über die Trump-Präsidentschaft berichtet. Und im Rückblick muss man auch sagen, die 4 Jahre zwischendurch beiden, die kommen einem jetzt so irrelevant vor, was sie natürlich nicht waren.
Wie weg, das ist krass.
Wie weg, ja. Sondern es war so ein bisschen so Trump, Trump, und dann war irgendwas dazwischen. Aber die Frage nach Deutschland ist ja interessant, weil natürlich können wir Parallelen anstellen. Ich glaube, das Wichtigste ist so, offenes Visier, auch wenn das die total abgegriffene Phrasenfloskel whatever ist. Aber in den USA habe ich in all den Jahren ganz viel Scheuklappen und Blindspots erlebt. Also die Leute wollten schlichtweg nicht wahrhaben und nicht wissen, warum MAGA, warum Make America Great Again, warum Donald Trump noch stark ist, warum er wiederkommen könnte. Und es gab dadurch so eine Art Realitätsverweigerung schlichtweg. Und ich glaube, das war der größte Fehler, den auch die Demokraten, die US-Demokraten angestellt haben. Und ich glaube, das Beste, was Deutschland, die Zivilgesellschaft, die Politik in Deutschland machen kann, ist sich klar darüber sein, dass wir bei den nächsten Wahlen eine noch stärkere AfD haben könnten und dass das ein realistisches Szenario ist und dass wir damit umgehen müssen.
Also das realistischste Szenario ist ja eigentlich eine CDU, die koaliert mit der AfD. Ja.
Jetzt wird noch sozusagen moralisch debattiert, ob es diese Brandmauer gibt, ob sie sich langsam auflöst. Ich glaube, diese Woche aktuell war, oder ja, diese Woche mit dem
Verband der Familienunternehmer.
Ja. Also Unternehmen, das ist so dieses, die sich jetzt aus wirtschaftlichen Gründen sagen, na gut, wir öffnen uns jetzt diese, in diese Seite. Aber es wird eine Tatsache sein, dass das debattiert werden wird. Und die spannendste Frage, die es eigentlich in Recherchen zu dieser Sache gibt, ist, na und, die wurden ja demokratisch gewählt. Es ist doch jetzt Demokratie. Was erwidert man darauf, dass es Demokratie ist, aber dass genau das ist, wie diese aktuellen Autokratien ja auch funktionieren? Also was sagt man Menschen, die so argumentieren?
Also dieses Argument, das ist ja Demokratie und sie sind bei 25, die AfD in dem Fall sind bei 25 oder 28%. Das ist erstmal, würde ich auch immer als Journalist dann sagen, ein teilweise valides Argument. Denn natürlich ist es so, sie sind eine Partei, die AfD ist eine Partei, die im Bundestag sitzt und die in mehreren Landtagen sitzt. Aber dann kommt das große Aber. Diese Antwort reicht eben nicht aus. Denn es ist natürlich genauso erwiesen und wahr, dass die AfD unser demokratisches System und das Fundament nicht nur attackieren möchte, sondern schon aktiv attackiert. Und neulich habe ich irgendwie den Satz von einem befreundeten Journalisten gehört, wo wir streiten ja viel darüber, was ist gerade Haltung und Brandmauer, ja, nein. Und er sagte dann zu mir, naja, es ist eigentlich, ich schäme mich ja auch nicht dafür, dass ich das Grundgesetz oder unsere Grundrechte als meinen Kompass erachte. Also wo kommen wir denn dahin, wenn wir das schon in Frage stellen? Und wir wissen eben bei einer Partei wie der AfD, dass sie Menschenrechte, Grundrechte und das Grundgesetz, wie wir es kennen, und unsere demokratische Grundordnung eben nicht respektieren. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt eben eine super lange Antwort gegeben. Und die Antwort ist viel zu lang, um mit Menschen, die nur den ersten Teil des Arguments nehmen, verstehen wollen. Also das ist ja auch wieder unser Problem, dass die Debatte einfach kompliziert ist. Und sie ist eben nicht in zwei Sätze zu fassen. Und damit verliert man dann schon wieder die Hälfte der Menschen, oder? Ich meine, man ist so überflutet.
Man ist überflutet und ich habe auch noch keine Lösung gefunden, im Gegensatz zur AfD, die ja das mit dem Verkürzen von Informationen große Erfolge hat, wie man dagegen agieren kann. Also in den USA gibt es zum Beispiel Gavin Newsom, heißt der, ne? Der kalifornische...
Er ist ein Gouverneur.
Gouverneur.
Also nicht irgendein Gouverneur, es ist der Gouverneur.
Und der hat zum Beispiel Erfolge, weil er sich gegen Trump stellt mit derselben Methode, nämlich populistisch anzugehen.
Aber erstmal zurückgefragt, fallen dir noch andere Demokraten ein, die du gerade... Also das ist ja
auch... Das ist das Interessante. Ne? Nee, mir fallen andere nicht ein. Also mir fällt natürlich Mamdani aus New York ein. Und dann fallen mir nur Gesichter ein. Der Mann mit dem Gehstock, der diese ewig lange Rede im Senat gehalten hat.
Ja, der sich da...
Dieser eine Mann mit dem Spray-on-Hair, auch ein älterer Demokrat.
Ah, okay, ja, da...
Also mir fallen nur die äußeren Erscheinungen ein, aber nicht, wie die heißen. Also,
ja,
genau.
Ich verstehe. Also, und warum ist das so? Weil die Demokratische Partei an sich, wenn wir wieder in die USA springen, die haben jetzt ja zwei Riesentraumata hinter sich. Man muss sich das mal vorstellen. Es gibt ein Zwei-Parteien-System, du bist eine Partei davon und du verlierst zweimal gegen Donald Trump. Mhm. Und zweimal mit einer Frau. Also ich meine, da erstmal rauszukommen. Sie machen aus meiner Sicht gerade auch einige strategische Fehler. Man kann zum Beispiel darüber streiten, ob es klug war, dass sich jemand wie Mamdani, der gewählte Bürgermeister von New York, super links, super progressive, warum der sich mit Donald Trump im Weißen Haus trifft und sich mehr oder weniger von ihm auch demütigen lässt. Denn er wurde dort gefragt, naja, würden Sie eigentlich die Behauptung wiederholen, dass Donald Trump ein Faschist ist? Und dann steht er da und lächelt und Donald Trump kann sich noch darüber lustig machen. Und dieser Clip wird doch für immer und ewig in unseren Köpfen bleiben, dass einer der ärgsten Widersacher von Donald Trump, sozusagen die neue Hoffnung der Demokraten, das Flaggschiff der Demokratie, der Progressiven, da steht und mit Donald Trump gemeinsam über Faschismus lachen muss. Mhm. Das muss man sich mal so. Aber deine Frage zielt ja darauf ab, was kann man tun, auch kommunikativ. Gavin Newsom ist jemand, der in den Schlagabtausch geht, der super lustige Clips produziert, der sich mit mageren Republikanern trifft, der mit denen redet, der versucht genauso aggressiv gegen die Republikaner vorzugehen, wie die Republikaner gegen die Demokraten vorgehen. Ich weiß nicht genau, ob das am Ende reicht, weil in den USA zählt halt auch ganz viel und ich glaube in Deutschland auch dieses Likeability. Mag ich jemand? Ist mir jemand sympathisch? Möchte ich mit dem abends ein Bier trinken gehen in einem Paralleluniversum? Und Gavin Newsom ist halt, ich weiß nicht, ob das der Hoffnungsträger der Demokraten wird. Und ich weiß auch nicht, wer der Hoffnungsträger hier in Deutschland sein kann. Also wen haben wir denn im Moment? Also
wir haben Heidi Reichneck hat es geschafft.
Die ist rhetorisch natürlich stark, finde ich. Also
Kevin Kühnert wurde leider verjagt aus der Politik.
Ja.
Den hätte ich tatsächlich als große, der ist der so ein bisschen der Mamdani der SPD. wäre ja. Kevin Kühnert gewesen, wenn er durch. Ist er. Ja. Also weil er auch so progressiv und so links und so wirklich so sehr linke Positionen hatten. Und ich, ja. bis heute liebe ich diesen Satz, so man darf nicht mehr als eine Eigentumswohnung haben oder zwei, war das sein Vorschlag. Niemand in Deutschland darf, es soll keine Eigentumswohnungsunternehmen geben. Wohnen ist ein Grundrecht. Und das sind so Dinge, dem kann ich folgen.
Wer in unserer Generation hat mehr als. ich habe null, aber gut.
Also sozusagen, man hat ihn verstanden, er war progressiv und er war vor allen Dingen laut. Und er ja. konnte sich wehren gegen Maximilian Krah. Ja. Eine Person, die ihren Erfolg darauf begründet, wie sie sich auf TikTok präsentiert hat. Und sowohl Krah, und das wollte ich kurz dir widersprechen, ja. sowohl Krah als auch Weidel sind ja nicht Leute, die man sympathisch findet oder mit denen man ein Bier trinkt.
Donald Trump auch nicht. Aber sie sind Leute, die Emotionen wecken, definitiv. Und die, also Sympathie und Likeability ist das eine. Oder eben diese Radikalität, Emotionen wecken und eben es verstehen. Ich sag das mal so, diese Irritation, also diese Irritation von Menschen über den Kontrollverlust der politischen Mitte. Mhm. Ob wir jetzt illegale Migration nehmen, ob wir die Pandemie nehmen oder die verspätete Bahn nehmen, also eine kleine Irritation nehmen, irgendwas funktioniert hier nicht mehr, irgendwas gerät ins Rutschen und die es dann schaffen, diese Emotionen zu greifen und dann eben klassischen Populismus damit zu machen und mehr darüber hinaus. Und das können diese Leute natürlich sehr gut. Das können sie. Will man mit ihnen abends ein Bier trinken, ist noch eine andere Frage, mhm. aber die Likeability ist ein Faktor davon. Wenn man diese Leute irgendwie, ich sage jetzt schon zum zweiten Mal, diese Leute, es sind gewählte Politiker, also das muss ich an der Stelle auch zurücknehmen, es sind mhm. ja, gewählte Politiker, die, da sind wir wieder bei dem Argument, Teil unseres demokratischen Systems sind. Ne? So. Aber die Frage ist ja, wie begegnen? Ich als Journalistin versuche immer einen Schritt zurückzugehen. Ich kann auch nicht Partei ergreifen für links mhm. und rechts. So, das will ich auch gar nicht, aber ich finde alles, was Demokratie belebend ist, es erstmal was Positives. Also wie bekommt man Leute dazu, sich wieder dafür zu interessieren, warum jemand Politik macht und was die da oben gerade tun. Und wir hatten die Ampel, die haben es halt einfach mal ganz schön vergrützt. Und wir haben jetzt eine sehr kleine, große Koalition, die irgendwie jetzt schon wieder beim dritten Streit angekommen ist. Wir haben jetzt gerade den Rentenstreit.
Aber ich glaube, es gab eine Eilmeldung, man sei sich einig, habe ich gesehen.
Ja, man ist sich jetzt einig. Aber davor haben wir dann wieder 10 Tage lang und 2 Wochen lang den Medienloop gehabt, dass sich alle die Köpfe halb einschlagen und dann wieder irgendein Zitat von Friedrich Merz, worüber sich die halbe Republik aufregt. Also es gibt doch wieder diesen Masseneindruck, dass es läuft nicht so richtig. Mhm. Und das ist doch eigentlich das Gefährlichste, oder?
Das ist der Nährboden
ja.
für alles.
Und in den USA ist der natürlich noch viel schlimmer da, weil wir kein soziales Netz haben, weil Leute einfach nach 3 Tagen ihren Job verlieren können, nachdem sie eingestellt wurden, weil einfach die sozialen Probleme noch viel stärker mhm. sind als bei uns.
Wie erklärst du dir das, dass diese autokratischen Bewegungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, so große Antiglobalisten sind, also die Globalisierung ja. verachten, aber eigentlich das Konzept, nämlich ihre Autokratie, ist ein globales Konzept geworden.
Ja.
Das funktioniert in allen Ländern erschreckend ähnlich nach den gleichen Prinzipien.
Ja, eine internationale Bewegung.
Ist es eine internationale Bewegung? Frage 1?
Ja, hundertprozentig. Also ich habe gerade da mit meiner, nicht gerade, aber vor ein paar Monaten mit meiner Freundin und Kollegin Juliane Schäuble dieses Buch geschrieben darüber, warum sich die AfD und die Trump-Leute miteinander vernetzen, die Allianz der neuen Rechten. Und einer der größten Widersprüche, die unsere Interviewpartner uns immer wieder gespiegelt haben, ist genau diese Frage. Sie setzen plötzlich, also nach Trumps Wahl, sie kamen die MAGA-Leute eben plötzlich auf internationalen Outreach gesetzt. Und eigentlich widerspricht das ja dem America-First-Gedanken. Wir wollen alles für uns machen. Und genauso wie mit der AfD, das ist eigentlich strukturell eine anti-amerikanische Partei. Und plötzlich, wir haben das in den letzten Tagen gesehen, ein Chrupalla, eine Weidel brüsten sich damit, wir sind die einzige Partei, Zitat, die sowohl zu Russland als auch zu den USA Kontakt haben. Da sind sie ja inzwischen stolz drauf.
Aber ich meine, es ist ein Asset.
Es ist ein totales Asset. Also wir argumentieren in dem Buch auch, und das finde ich auch wichtig, dass wir darüber reden, wir argumentieren, dass die Politiker der klassischen Parteien oder der Mitte-Parteien es verpasst haben, diese Bande zu knüpfen. Jetzt nicht unbedingt zum Kreml, aber, aber nach Washington, weil wir haben nun mal das Zwei-Parteien-System dort und die Republikaner gehen nicht weg und der Trumpismus geht auch nicht weg. Das heißt, du hast keine andere Wahl als Land wie Deutschland, ja. mit den Hardcore-Magas zu reden.
Ist Trumpismus, ist das eigentlich jetzt schon richtig so ein feststehender Begriff? Also ich habe den jetzt Ich habe das sehr oft gehört. Ich meine, stell dir vor, du hast eine eigene menschenverachtende Bewegung gestartet, die nach dir benannt wurde.
Ja, wobei der Trumpismus inzwischen, das ist total, ich muss darüber mal nachdenken, das ist super interessant, dass du das so rausgreifst, wobei der Trumpismus inzwischen halt viel mehr ist. Also dieses Zelt der Trump-Bewegung ist total groß geworden. Also wir haben halt die Hardcore-Magas, wir haben Isolationisten, wir haben Libertäre, wir haben Neonazis, wir haben Radikale, teilweise welche, die aus dem moderaten Feld da rein, also das Zelt ist total groß geworden, wie man sagt in den USA, the tent, the political tent. Und das macht diese Bewegung so mächtig. Und dann wieder auf die Ausgangsfrage von eben, eine Bewegung, die so mächtig ist wie der Trumpismus, kannst du nicht ignorieren. Und was passiert ist, Parteien hier in Deutschland wie die SPD oder die CDU, die sich lange als natürlicher Partner der Republikaner verstanden hat, haben, als sie gemerkt haben, dass Donald Trump wieder auf der Bildfläche erscheint, Berührungsängste gehabt. Sie haben gesagt, also wie gehen wir jetzt damit um? Und hoffentlich wird er nicht nochmal gewählt. Mhm. Und in dieses Vakuum ist die AfD reingegangen. Die haben sich, wir dokumentieren in dem Buch, wie AfD-Leute in Mar-a-Lago ein- und ausgehen mit Elon Musk und Donald Trump zu Abend gegessen haben. In einer Zeit, in der sich die anderen Parteien in Deutschland nicht sicher waren, wie gehen wir eigentlich mit Donald Trump um, wenn der jetzt wirklich wiederkommt?
Der einzige Journalist, der mit Donald Trump zu seiner Wiederwahl gesprochen hat, im letztes Jahr, also ja. nicht im Januar, sondern im Oktober, November war das, ja. war der Ketzer der Neuzeit.
Es ist so spannend. Ja, der kommt in unserem Buch auch vor. Ich habe den zum Beispiel bei einer Wahlparty, nicht, das war keine Wahlparty, es war war der Abend vor der Inauguration, also der Abend, bevor Donald Trump in Eiseskälte gekrönt wurde, muss man ja inzwischen sagen, weil er ja mehr einem Monarchen ähnelt als einem Präsidenten. Und ich war auf einer Wahlparty von Steve Bannon, die Älteren von uns werden sich erinnern, der Ex-Chefstratege von Donald Trump. Und ich habe die Tür aufgemacht zu dem Salon, in dem Bannon so feiert, ein französisches Bistro unweit des Kapitols. Und das habe ich gesehen, 15 AfD-Abgeordnete und den Ketzer der Neuzeit, der an der Bar stand und mit den Trumpisten quasi, ja.
Und ich finde das beeindruckend, weil der Ketzer der Neuzeit ist in dieser Position, und das ist, glaube ich, etwas, wovon die gesamte Bewegung, die gesamte autokratische Bewegung lebt, der Unterschätzung. Man hat es unterschätzt. Ich habe den Ketzer der Neuzeit immer unterschätzt. Ich habe ihn begleitet eine Zeit lang.
Ich kannte den vorher gar nicht zum Beispiel. Ja. Du hast ihn begleitet, auch schon
begleitet,
ganz lange vorher.
Journalistisch habe ich ihn begleitet zu den Fragen des evangelikalen Glaubens, weil er sich dazu bekannt hat und immer weiter in diese Richtung, in dieses radikal-christliche, was sich ja mit seinen konservativen Werten auch überschneidet. Und ich habe den immer so ein bisschen belächelt. Also anfänglich auf den Corona-Demos.
Aber du hast ihn ja ernst genommen.
Und dann irgendwann habe ich ihn ernst genommen, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ein Mensch, der hatte zu dem Zeitpunkt 350.000 Follower auf YouTube. Und das ist so, davon träumt der Spiegel. Da sozusagen, wenn der 350.000 Hefte wirklich verkauft am Kiosk. So, davon träumt der Stern, davon träumen sie alle, so viele Leute zu erreichen, die so bedingungslos auch ihm folgen. Also die gucken seine Videos. Ich habe Drohungen bekommen, nachdem ich ihn interviewt habe, Morddrohungen bekommen.
Allein, weil du ihn interviewt hast?
Nur, weil ich ihn interviewt habe, weil ich eben in der Wahrnehmung der Zuschauenden von Ketzer eben eine linke Zecke bin. Und das hat mich schon beeindruckt. Und da habe ich dann verstanden, Medienwirksamkeit dieser autokratischen oder dieser, sagen wir mal, rechtskonservativen Menschen basiert darauf, dass sie Outcasts sind, dass sie unterschätzt werden. Und jetzt sind sie aber Mainstream.
Aber das ist doch eine total interessante Frage. Du begleitest jemanden, von dem man eigentlich klassischerweise sagen würde, wir geben so jemandem keine Bühne. Ich als Journalistin sage auch, also das haben Juliane und ich übrigens auch für unser Buch zu hören bekommen, wie könnt ihr nur so tief in diese Magerbewegung, wie könnt ihr da auf die Bannon-Party, warum redet ihr mit denen? Ich bin immer der Meinung, dass man gerade als Journalist oder Journalistin natürlich 100% mit allen reden muss, weil man ja rausfinden muss, wie unsere Welt funktioniert. Und wenn der Trumpismus, wenn die AfD und wenn die Influencer-Welt, die rechtskonservative und rechte Influencer-Welt existiert, dann müssen wir rausfinden, was da passiert. So. Aber an dem Argument ist natürlich trotzdem auch etwas dran. Das, was du gerade gesagt hast, dann sind sie keine Outcasts mehr, sondern sie werden ja geadelt im Prinzip. Also geadelt durch Berichterstattung. Da ist natürlich auch etwas dran, dass man eine Bühne gibt und normalisiert. Nur weiß ich nicht, wie wir als Journalisten diesen Widerspruch auflösen sollen, weil die Lösung kann auch nicht sein, nicht darüber zu berichten und nicht zu interviewen.
Ich bin tatsächlich ganz streng. Das ist Teil meines Arbeitsethos, seit ich Journalist bin, seit 20 Jahren. Ich rede mit jedem. Ja. Und ich muss leider sagen, auch aus meiner Haltung heraus, Leute wissen, wo ich stehe, welche Haltung ich habe. Wer als Journalist sagt oder als Journalistin sagt, mit Nazis rede ich nicht, ist eine Aktivistin oder ein Aktivist und verlässt die Position des Journalisten, weil du musst ja mit ihnen sprechen. Du kannst ja nicht, weil du das nicht magst, das geht nicht darum, was du magst. Ich mag ja auch keine Islamisten, die Menschen töten. Das ist, aber ich muss ja mit ihnen sprechen, um ihr Weltbild zu verstehen.
Und auch nicht aus einer Haltung des so, ich rede jetzt mal mit dir und erzähl dir mal, was richtig ist. Also das habe ich im Reporting in den USA total oft erlebt. Also Hardcore-Magas, vor denen du dann stehst und die einem ins Gesicht gucken und sagen, ja, also Abtreibung, also das sollte auf jeden Fall gesetzlich verankert sein, dass es, also dann bringt man diese ganzen Beispiele, dass irgendwie Frauen da auf Parkplätzen verrecken und so und dann gucken sie einem ins Gesicht und sagen, ja, aber das Baby überlebt und dann will man natürlich kurz in die Tischkante und man will sie schütteln und will sagen, ja, aber du kannst doch diese Frau nicht sterben lassen. Ich finde es total wichtig, dass man sich da zurücknimmt, weil es ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist aufklärerisch. Die Aufgabe ist zu fragen, auch kritisch, hart natürlich zu fragen, aber nicht jemanden in die Ecke zu drängen, weil es ist nicht, ich muss versuchen, so viel wie möglich rauszubekommen, um das Bild zu zeigen. Ja. Und dann kann sich jemand ein Urteil machen.
Das ist, ich glaube, das kritische in die Ecke drängen ist Teil des Formats. Wo findet das, jetzt wird es lustig, dass dieses Gespräch hier in so einem Journalismus, aber finde ich total spannend. Finde ich total interessant. Weil ich finde zum Beispiel, dass Luis Klamroth in seiner Talkshow, der soll richtig kritisch nachhaken. Der soll in die Ecke drängen. Wenn da Alice Weidel ist, soll der richtig die in die Mangel nehmen. Aber auch eben Olaf Scholz oder Friedrich Merz, es spielt keine Rolle. Er soll alle in die Mangel nehmen. Wenn wir beide aber zum Beispiel unterwegs sind und MAGA-Menschen interviewen oder auch Steve Bannon, den man versucht zu bekommen. Oder ich habe Enrico, wie heißt er? Der Proud Boy. Enrique Tarrio.
Der auch, das muss man auch wirklich so sagen, und das ist, hat dann nichts mit Aktivismus zu tun, der natürlich deswegen einfach ein übler Typ ist, weil er Leute echt übelst bedroht und verfolgt. Und also er ist ein Gewalttäter.
So. Ja. Und ich habe 4,5 Stunden mit dem gesprochen und habe jede Minute daran geliebt.
Ja,
weil,
ja.
Oder er hat mit mir 4,5 Stunden gesprochen, weil ich natürlich mit ihm getanzt habe. Das ist so ein Gespräch, ist ja ein Tanz. Ich habe ja ihn nicht sofort in die Ecke gedrängt und habe nicht sofort irgendwie gesagt, so, ja, du bist aber ein Nazi.
Ja.
Sondern ich habe irgendwie gesagt, meine Einstiegsfrage war an ihn, ob er sich nicht schämt, dass er jetzt die Mittel der Menschen benutzt, die er bedroht, nämlich hasst, also die woke Linke. Da meinte er, was meinst du damit? Und ich meine so, du hast nach dem Tod von Charlie Kirk Leute gedoxt und dich darum gekümmert, dass sie ihren Job verlieren. Das ist eine Methode der radikalen Linken in den USA. Und dann hat er gesagt, interessante Frage, ja, ich übernehme jetzt die Mittel, weil wir haben von ihnen gelernt. Und das ist eine Top-Antwort. So, und das bekommst du doch nur, wenn du dich unterhältst und nicht die Leute bedrohst in Gesprächen.
Ja, aber das hat ja trotzdem ganz, ganz viel damit zu tun, wie der AfD, MAGA, Trumpismus, J.D. Vance, wer auch immer nach Trump kommen wird, Herr werden, Frau werden, whatever. Aber also das hat natürlich was damit zu tun, weil ich finde, dass wir alle Strömungen irgendwie abbilden müssen, damit Menschen erstmal informiert sind. Also zum Beispiel war ich jetzt neulich, habe ich einen Leserabend gehabt mit dem Autor von der Höcke-Biografie, Friedrich Schindler. Ganz toller Kollege von der Welt und der hat die sozusagen die erste ernstzunehmende und wirklich super recherchierte Höcke-Biografie geschrieben. Und danach hatten wir noch ein Gespräch unter nicht 4, 6, 8, also kleine Runde. Mhm. Und da sagte auch jemand, naja, das Gute an dem Buch ist, es ist total sachlich geschrieben, was sozusagen der Werdegang von Höcke war und was er alles gesagt hat und nicht gesagt hat. Aber nach diesem Buch kann niemand mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Also weil alle Informationen, die man über diesen Menschen haben kann, stehen da und sind gut recherchiert und wurden belastbar mit mehreren Quellen irgendwie gegengecheckt. Ich finde, das ist ein Mittel, also informieren. Aber auf der anderen Seite ich bin ja auch in Ostdeutschland geboren, manchmal stößt man da natürlich auch an Grenzen, weil auf der anderen Seite können wir jetzt auch argumentieren, alle Informationen über die AfD sind draußen, alle Informationen über Donald, ich meine, wie viele Enthüllungen haben wir in unserem Leben über Donald Trump gelesen? Nichts, aber auch gar nichts hat ihm geschadet. Ich bin auch der Meinung, dass diese ganzen Epstein-Enthüllungen ihm nicht schaden werden.
Da haben wir eine Folge extra zu gemacht.
Ach so,
und sind wir auch zu dem Punkt gekommen, was der schon überstanden hat, das wird die Epstein, der lacht sich doch ins Fäustchen.
Also die Frage ist, wir leben ja immer noch in relativ freien Informationsgesellschaften, neben allem, was gerade so passiert in Angriffen auf Medien und so weiter. Aber eigentlich kann ja jeder zu allem alle Informationen bekommen.
Mhm.
Also eigentlich steht dem ja nichts im Wege.
Und es ist ja auch eine Methodik dieser autoritären Systeme, alles zu sagen, was sie vorhaben. Project 2025, Stichwort. Du konntest genau nachlesen, was Donald Trump vorhat, was er umsetzen will. Die New York Times hat im Vorfeld einen riesen, die hat es ja sozusagen exposed, dass es das gibt und dass die Idee war. Donald Trump hat im Vorfeld einfach gesagt, ich hab davon mal gehört. So, und jetzt ist 2/3 ungefähr.
So ein typisch Trump.
Ja, so durchgesetzt.
Ja, das ist, glaube ich, schon, ich glaube, die ARD die haben das alles ausgewertet und es sind irgendwie 85%. Das ist wirklich Wahnsinn.
Rasant. Wir sind jetzt im Monat 9 oder 10 der Präsidentschaft von 4 Jahren. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Macht jetzt, ich kann nur da was total super Kluges zum Projekt. Nein, ich wollte nur sagen, in dieser Zeit damals, 2024, in diesem krassen Wahlkampf, ich meine, man muss da manchmal nochmal einen Schritt zurückgehen, was für eine Phase das war. Wir hatten Donald Trump, der wiederkommt, der sich gegen 9 andere Kandidaten durchgesetzt hat. Das heißt, bis der Fokus überhaupt auf Trump wieder selbst als Person 100% lag, dauerte es. Dann hatten wir den Biden-Altersskandal. Dann hatten wir 107 Tage Kampagne von Kamala Harris. Das heißt, also im Rückblick denke ich, dass sich rein aufmerksamkeitsspannmäßig gar nicht so viele Menschen damit beschäftigt haben, was in Project 2025 stand. Ja, wir hatten diese riesen Enthüllungen, aber wir alle wissen, dass der Tag nur 24 Stunden hat und glaube ich, die meisten Menschen wussten, da kommt irgendwas, aber die Frage, also was ich damit sagen will, ist die Relevanzfrage. Wie relevant ist so eine Enthüllung über Project 2025? Sie ist wichtig, ja. Sie ist total notwendig für unsere Demokratie, ja. Aber wie wirksam ist sie eigentlich? Sie hat ja nicht verhindert, dass Donald Trump gewählt wird, ganz im Gegenteil. Und das ist für mich im Moment noch die große Krux, die es so auf, also das ist, da zermartere ich mir auch manchmal das Gehirn, dieses, wir sind in dieser absoluten Informationsfreiheit, die natürlich unter Attacke steht seitens Donald Trump, überhaupt keine Frage. Aber auf der anderen Seite werden radikale Kräfte halt einfach immer stärker.
Und sie werden lustigerweise nicht mehr radikal. Sie sind einfach Kräfte.
Weil sie, Kräfte, ja.
Also wie aus unserer Perspektive sind es radikale Kräfte.
Ja.
Aus deren Perspektive ist es so, also wenn die SPD zum Beispiel fordert, wir brauchen Sozialleistungen, dann ist das für einen rechtsaußen AfDler eine radikale Forderung. Wenn der aber sagt, irgendwie Grenzen zu, alle Menschen, die nicht biodeutsch sind, raus, dann ist das für den, nee, das ist meine Normalität.
Ja.
Sag mal, es gibt das Project 2025, es gibt von Beatrice von Storch, gibt es ja auch so ein Paper, wie sie sich das vorstellt, wie da das alles jetzt so funktionieren soll.
Ja.
Hat jede autokratische Bewegung, also Meloni in Italien, Orban in Ungarn, haben die alle so ein Project 2025?
Das haben sogar dieses Konzept, dass Denkfabriken und quasi die Zirkel um jemanden herum solche Papiere und Konzepte veröffentlichen, das haben auch übrigens Demokraten. Also das in den USA ist das seit Jahrzehnten gang und gäbe.
Mhm.
Dass vor jeder Präsidentschaftswahl die Kandidaten mit der meisten Aussicht von ihren jeweiligen Thinktanks, die sozusagen in ihre Richtung Forschung betreiben, solche quasi Schattenwahlprogramme erarbeiten. Das ist überhaupt nichts Neues. Das Neue war bei Project 2025, dass es, also es war vom Umfang und der Fülle her, das waren ja irgendwie 500 nochmal Seiten.
Ja,
ein
Riesending.
Und es war halt einfach, es hatte eben diesen Tenor, wir müssen im Prinzip das System abbrennen, um es neu aufzubauen. Und das gab es so noch nicht. Aber wenn eine Beatrix von Storch sowas macht, das wundert mich überhaupt nicht. Meloni auch. Also das ist aber nicht exklusiv für Rechtsaußenparteien, muss man dazu sagen. Nur sie sind eben auffälliger, weil die Forderungen, die da drin stehen, sind wir wieder beim Wort radikal, schlichtweg auch die Demokratie anders an. Also da steht ja nicht drin, wir machen gute Politik oder Angela Merkel schreibt in ihrem Schattenwahlprogramm oder lässt schreiben irgendwie, wir wollen die Rente verbessern, sondern da stehen ja andere Sachen drin. Also
wo sind wir denn da eigentlich, wenn wir auf einem Zeitstrahl uns befinden und gucken, wo wir das, was diese Autokratie, wo stehen wir? Stehen wir am Anfang der Autokratien?
Wow,
oder
Frage.
Stehen wir so, haben wir, guck mal, Viktor Orban, es gibt dieser, ich habe für den Film, der am Montag kommt, auch, spreche ich bestimmt falsch aus,
also gut, der,
Peter Magyar,
ja.
Magyar Peter,
der früher mal in
auch
der
Fidesz,
der
Partei,
auch mal in Fidesz war.
Der war auch in Fidesz, also auch in der Partei von Viktor Orban. Den habe ich interviewt bei einem sehr heißen Tag beim Wandern. Und der gibt einem das Gefühl, Orban ist so gut wie weg vom Fenster. Die Autokratie in Ungarn ist überwunden.
Muss er sagen, ne? Aber es ist natürlich, also klar muss er das sagen, das würde auch ein demokratischer Präsidentschaftskandidat, der gegen Trump antritt, das würde ja bedeuten, dass Trump eine dritte Amtszeit anstrebt, was wir alle nicht glauben. Nein, also die Umfragen sprechen ja schon für den, ich sag jetzt im Moment nochmal Oppositionskandidaten oder Gegenkandidaten von Orban. Es kann ja durchaus sein, dass er nach 16 Jahren weg ist, weil es schlichtweg auch weil Orbans Bilanz schlichtweg auch schlecht ist. Ne? Also ich meine, die Geburtenrate ist nicht signifikant hochgegangen, die Arbeitslosigkeit ist nicht signifikant runtergegangen, der Wohlstand, das Wirtschaftswachstum sehen nicht super. Also es ist jetzt nicht so, dass er Ungarn in blühende Landschaften verwandelt hätte. Und 16 Jahre sind eine lange Zeit. Also vielleicht dieser Change-Gedanke und da kommt jetzt jemand was Neues, das kann ich mir schon vorstellen.
Der ist jung, der sieht gut aus. Das ist so,
ich glaube, also diese Zeitstreiffrage ist natürlich total interessante, weil der Economist hat ja mal so eine Langzeitstudie quasi über europäische Länder gemacht, wie eigentlich der Rechtspopulismus in den letzten 10 Jahren stetig gewachsen ist. Und eigentlich Brexit ist nur eine Etappe davon gewesen und fing schon eigentlich nach der Finanzkrise an. Und seitdem hat sich das entwickelt. Wir haben natürlich auch immer Einbrüche, also Wilders in den Niederlanden quasi abgewählt und so weiter. Also es ist ja nicht stringent. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass wir in unseren westlichen Demokratien an einem, schon an dem Beginn einer, ich würde sagen, Tolerierung oder Normalisierung des Autokratiegedankens stehen.
Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du sagst, wir sind so am Ende, wir müssen jetzt noch einen Winter durch.
Na, also vielleicht bin ich da auch zu, aber ich glaube, da kommt noch mehr.
Ja,
also selbst wenn Wahlen, kann auch sein, dass die AfD nächstes Jahr wieder bei 12, keine Ahnung, aber dann wird das irgendwas anderes. Also ich glaube, dass diese Art von Populismus und Antidemokratie und diese Unzufriedenheit damit eben, ich fürchte, sie wird nicht verschwinden. Jedenfalls nicht von selbst.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Woche für Woche wachsen die Zahlen auf Patreon in einem einstelligen Bereich. Jetzt könnte man meinen, darüber sind wir als Team enttäuscht, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind begeistert. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die sich entscheidet, der sich entscheidet, uns auf Patreon zu unterstützen oder einfach nur vorbeizugucken. Du kannst auch umsonst vorbeigucken. Manchmal lassen wir was umsonst fallen, weil wir zeigen wollen, ey, das ist das, was du verpasst, wenn du nichts bezahlst. Und diese Woche haben wir ja zum Beispiel das AMR Recap mit Martin Lautwein für alle zugänglich gemacht, für alle HörerInnen, auch diejenigen, die nicht bei Patreon sind, damit ihr mal hört, was da passiert. Patreon ist mehr, als dass ihr unabhängigen Journalismus unterstützt. Patreon ist auch eine Community. Wir diskutieren dort die Buchclub-Folgen, wir diskutieren dort die einzelnen Folgen. Wir setzen uns mit euch als Hörerinnen und Hörer auseinander, hören auf euch und tatsächlich gar nicht mal so selten passiert es, dass auch Themen, die ihr vorschlagt, dann eine Folge werden. Dafür wollen wir Danke sagen. Dafür will ich hier an dieser Stelle nochmal auffordern, bitte unterstützt unabhängigen Journalismus, denn mein Gefühl ist, die Zukunft dieses Journalismus ist auch zu großen Teilen unabhängig. Deswegen 3, 5 oder 9 Euro machen das all hier möglich, was ihr hört. Vielen Dank.
Also alle Parteien werden in Deutschland ja kritisch beobachtet durch JournalistInnen. Ja. Es gibt ja immer diese Annahme, dass wenn man jetzt das besonders Schlimme bei der AfD rausfindet. Also zum Beispiel haben wir ja bei einer Recherche mal dieses Menschenverachten. Wir waren, glaube ich, eine der ersten Recherchen, die gemacht wurden, wo diese Verknüpfung zu Rechtsextremismus so deutlich gezeigt wurde und belegt wurden. Also dass ein Politiker sich so ausfällig und menschenverachtend äußert, hat ihm auch seinen Job gekostet. Ich glaube, er arbeitet jetzt mittlerweile wieder für die AfD. Das hat also nicht lange gereicht. Man denkt ja immer, wenn man belegt, wie menschenverachtend, wie gefährlich für die Demokratie, wie sehr auch die Wähler betroffen sind negativ durch das, wenn die an die Macht kommt, die AfD, dass das helfen würde.
Das Wirtschaftsprogramm.
Genau, das Wirtschaftsprogramm. Genau. Also wie hält man das denn jetzt auf? Also nicht die AfD, sondern autokratische Entwicklungen. Was ist denn der Weg? Ich habe das Gefühl, egal was, Beispiel Trump, egal was rauskommt, es ist egal. Die Leute folgen trotzdem.
Da gibt es ja einfach diese zwei Schulen, Entzauberung durch Taten. Also bei Donald Trump sehen wir tatsächlich gerade eine Art Entzauberung. Die Epstein-Files würde ich da mal ein bisschen rausrechnen. Mhm. Aber das Problem für Donald Trump gerade ist, dass er hat zwar in den ersten 10 Monaten krass vorgelegt, aus Sicht seiner Anhänger ganz, ganz viel schon erreicht. Aber die großen Würfe, also wirklich das, was sie im Alltag spüren, Lebenskosten runter. Also ja, klar, Wokismus, ne? Also irgendwie, es wird nicht mehr auf den Websites gegendert und Forschungsgelder werden gestrichen, aber das merkst du ja nicht im Alltag. Und die ersten Republikaner beginnen schon diese offene Nachfolgedebatte zu führen und anzustoßen. Und es gibt eine Enttäuschung darüber, dass es gibt quasi nicht das große nächste Projekt, was Donald Trump jetzt anstoßen würde. Mhm. Er verspricht zwar immer irgendwie Barchecks auszustellen von $2,000, das würde jetzt auch aber nicht den Riesenunterschied machen im Leben eines US-Amerikaners. Nee. So, das würde jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass die Republikaner nächstes Jahr bei den Midterms komplett abgewählt werden und dann gibt es irgendeinen demokratischen Hoffnungsträger und wir haben irgendwie den totalen Backlash 2028. Das würde ja die Theorie stützen, Entzauberung durch an die Macht kommen. Würde es. So.
Es wird auch oft jetzt gesagt gerade, dass die Umfragewerte sinken. Der ist gar nicht mehr so beliebt. Aber wenn man die Wahrheit ist ja, dass Obama zum selben Zeitpunkt auch so unbeliebt war. Oder ich glaube sogar noch ein bisschen unbeliebter sogar war.
Und die Umfragewerte von Donald Trump aktuell sind immer noch höher als der Durchschnitt von seiner ersten Amtszeit. Also das müssen wir auch nochmal. Also in der ersten Amtszeit war er noch unbeliebter und die Amerikaner haben sich nochmal aktiv für ihn entschieden. Also das ist auch immer so.
Glaubst du, es gibt ein Buch, das heißt, bei uns ist sowas nicht möglich. Von amerikanischer Autor kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es ist ein ähnlicher Titel, aber es klingt so. Glaubst du, was in den USA möglich ist mit den ICE Agents, mit dieser wirklich offenen, oft gelebten Menschenverachtung und sozusagen Grundgesetzbrüche, die dort stattfinden, ist sowas bei uns auch möglich?
Ja, Und ich, also, ja, also wir haben immer noch ein sehr anderes System, natürlich allein durch unsere Parteienpluralität und bis eine, also selbst wenn wir eine AfD-Beteiligung hätten, dann müssten sie ja immer noch koalieren. Mhm. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Vielleicht haben wir auch irgendwann ein Verbotsverfahren, das ist ja nochmal eine ganz andere Debatte.
Bist du für ein Verbot? Das würde mich mal interessieren.
Oh ja, das ist so schwer. Da muss ich wirklich nur, da habe ich neulich den super Podcast von Schirach und Ronsheimer, muss ich jetzt an der Stelle mal Werbung machen, weil die wirklich 20 Minuten lang dieses Verbotsverfahren auseinandergenommen haben. Und sein Argument, das leuchtete mir sehr ein, war dieses, also er hält die Partei grundsätzlich für menschenverachtend, demokratiegefährdend, alles, aber man hat nur einen Schuss frei. Also im Sinne von, kein Aufruf zur Gewalt, sondern im Sinne von Verbotsverfahren muss sitzen.
Also man kann nicht diesen Kadaver namens NPD, wir erinnern uns daran, wie der durch die Nation gezogen wurde und wir verbieten es doch nicht, so, das darf nicht funktionieren, das darf nicht sein.
Und da muss halt dann auch mehr, es muss ja auch erstmal Parteien geben, die das anstrengen, es reicht ja jetzt nicht irgendwie dieses Gutachten, sondern es muss sozusagen einen Ruck geben, eine Gesamtinitiative und die muss dann aber so sitzen, dass sie wasserdicht ist, weil den zweiten Versuch hat man dafür quasi nicht und das leuchtet mir ein, deswegen bin ich da im Moment total skeptisch. Also ich weiß halt nicht, wie es, also wenn mir selbst irgendwie erfahrene Juristen alle sagen, das ist gerade super, super schwierig und dann gucke ich irgendwie auf meine Social Medias und da schreiben dann alle drunter, ja, AfD verbieten jetzt, wo ich immer so denke, so einfach ist es halt nicht.
Nee.
Aber deine Frage war ja, ob solche Zustände bei uns
denkbar sind.
Ich glaube, sie sind deswegen denkbar und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, oder es wirkt weit hergeholt, aber das Problem in den USA, was ich beobachtet habe in den letzten 8 Jahren, ist, es wurde halt wahnsinnig viel schleifen gelassen und illegale Migration war, das haben ja auch Demokraten, das haben mir Linke, das haben mir Business Owner, das haben mir Frauen, Männer, Junge, Ältere gesagt, dass alle haben gesagt, das ist ein Problem, das erkennen wir an. Das musste nicht mal mit einem rassistischen Gedanken verknüpft sein. Mhm. Aber wenn es 12 Millionen illegale Grenzübertritte gibt während der Amtszeit von Joe Biden, also binnen 4 Jahren 12 Millionen, dann ist das ein Problem. Punkt. Also das ist einfach sehr, sehr viel. Und in dem Moment, in dem man Dinge schleifen lässt, glaube ich, und dann noch so das Klima der Angst dazu kommt, was macht Donald Trump als nächstes? Ruft er das Kriegsrecht aus? Dann will sich ja auch niemand in den Weg stellen und gegen diese ICE-Agenten protestieren. Und es gibt sozusagen so ein Gefühl von diejenigen, die vielleicht nicht Donald Trump gewählt haben, aber die sagen, na endlich macht mal jemand was. Das heißt, es gibt eine Toleranzgrenze dafür, es gibt Angst, also verknüpft mit schlichtweg Angst. Ich habe Freunde in den USA, die sich nicht an den Anti-Trump-Demos beteiligen, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder oder ihre Familien auf irgendwelchen Watchlisten im Internet landen.
Die haben, ich war ja auf, ich weiß nicht, auf so einem ja. Warst du mal auf so einem No Kings in Washington? Warst du bestimmt bei dem ersten im Februar?
In dem,
oder April war der?
In dem allerersten, ja.
Genau, da waren wir auch und wir waren jetzt vor kurzem in Los Angeles auch auf einem, auf diesem jetzt, wo 7 Millionen insgesamt in ganz USA unterwegs waren, was ich trotzdem sehr wenig finde. Erstaunlich.
Und das stimmt.
In L.A. waren, glaube ich, maximal 40.000 Leute auf der Straße und da haben auch sehr viele Leute Masken getragen, weil sie nicht erkannt werden wollten, weil sie Schiss hatten.
Ja, also das ist das eine, die Angst, aber das andere ist natürlich auch, dass, also man fragt sich ja auch schon vor Donald Trump, warum sind die Amerikaner nicht eigentlich schon mal vorher auf die Straße gegangen, also Zero Kündigungsschutz, Krankenversicherung irgendwie super teuer, kein soziales Netz. Also eigentlich gäbe es ja genug Gründe, sich aufzubäumen. Aber ich glaube, das Momentum, bis der durchschnittliche Amerikaner wirklich auf die Straße geht, also sie sind natürlich auch echt einiges gewohnt. Also das muss man mal so sagen. Die sind halt Amerikaner, der Spirit von US-Amerikanern ist eben auch we get shit done, ja. Also wir wechseln halt 20 Mal vielleicht unsere Karriere im Leben, weil also dieses Gefühl, ich gehe jetzt für etwas auf die Straße oder gegen etwas auf die Straße, da muss schon wirklich viel passieren, wobei ich natürlich argumentieren würde, dass ein Donald Trump im Weißen Haus sitzt, ist eigentlich ein guter Grund, auf die Straße zu gehen. Ja. Aber man muss eben sehen, dass Amerika als solches sich jetzt nicht aufbäumt gegen, also es ist ja immer diese Hoffnung der Deutschen, Amerika bäumt sich auf gegen Donald Trump. Ich sehe das im Moment ehrlich gesagt nicht passieren.
Ich auch nicht. Also da ist so eine, also bis mit Ausnahme Ungarn.
Ja.
Gibt es so eine gewisse...
Warum eigentlich da? Weil er schon so lange da
ist? Weil der schon so lange da ist und weil, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast, es hat sich nichts gebessert für die Menschen.
Ja.
Also es ist, diese einfachen Wahrheiten haben sich nicht bewahrheitet.
Ja.
In El Salvador ist die Gruppe der Menschen, die sich auflehnen, auch klein, weil sie Angst haben.
Ja.
Aber es gibt eine kleine Gruppe. Und
die du interviewt hast, ja auch, die ja teilweise auch nicht unbedingt nur unglücklich waren mit dem, wie sich der Staat entwickelt hat.
Genau.
Oder?
Nee, es gibt auch, du meinst jetzt die sagt, das ist super, was hier gerade passiert?
Naja, nicht super, aber die sagen, naja, also sozusagen diese Bandenkriminalität.
Das ist natürlich
und so,
das, also bei,
ist zurückgegangen.
Bei El Salvador hast du natürlich so ein Beispiel, also wir geben jetzt mal kurz Kontext.
Ja, ja.
Also es gibt ja in diesen autokratischen Playbooks immer das Feindbild, was erzeugt wird. Das ist bei Trump sind es die illegalen Migranten.
Ja.
Bei der AfD sind es Syrer gerne, also ganz präzise wird auf Syrerinnen und Syrer gezeigt und die als Problemgruppe ausgewählt. Und bei Bukele, also beim Präsidenten von El Salvador, sind es die Gangs. Und ja, der hat etwas total Interessantes geschafft. Der hat dieses Land sicher gemacht. Und auch ich musste zugeben, als ich da war, ich war da, als es gefährlich war. Und jetzt, als es sicher war, ist schon krass, dass du jetzt durch San Salvador spazieren kannst und es ist wirklich ungefährlich, während ich vor 10 Jahren noch in einem Safehouse mich verstecken musste und nicht das Hotel verlassen durfte. Und das war seine Argumentation. Und der sagt ja auch, lieber lasse ich mich als Diktator bezeichnen, als dass ich für meine Salvadorianer keine Sicherheit bieten kann. So. Und jetzt habe ich schon wieder den Punkt vergessen.
Nee, ist okay. Ich erinnere mich nur daran, dass ich das total gut fand in der Dokumentation, dass ihr das zu Wort, also ihr habt es irgendwie geschafft, den Schrecken von so einer Diktatur zu zeigen und gleichzeitig aber die Perspektive zu zeigen, warum Menschen, zumindest mit dem Teil der Diktatur, auch glücklich sind.
Ja.
Damit relativiert man nicht die Diktatur, sondern man erklärt, warum das Zulauf bekommt, warum überhaupt. Und das finde ich halt immer so wichtig zu unterscheiden, dass das ist wie bei den Magas. Also ich finde auch nicht Magas alle pauschal bescheuert oder bekloppt oder doof oder gefährlich, sondern das sind natürlich teilweise Menschen, die in ihrem Leben total beeindruckende Sachen machen. Verstehe ich, warum die Donald Trump wählen? Nein, muss ich aber auch nicht. Es ist not my place zu urteilen. Aber das fand ich halt total wichtig, dass diese beiden Seiten gezeigt werden.
Weil man es auch nachvollziehen konnte. Und an El Salvador kannst du es nachvollziehen, wenn dir eine Mutter sagt, ja, ich traue mich jetzt auf die Straße, mein Kind kann wieder zur Schule gehen, ohne dass ich es beschützen muss, wegen Bukele. Und viele, nicht wenige, um ehrlich zu sein, haben gesagt, ich glaube, der ist ein Diktator, jetzt mag ich ihn eigentlich nicht mehr, aber ich mag immer noch die Sicherheit und möchte diese Sicherheit auch nicht verlieren, die ich habe jetzt in meinem eigenen Land.
Ja.
Und das ist natürlich ein Extrembeispiel, El Salvador. Aber wir waren ja eigentlich bei der Frage, ob das bei uns möglich sein kann. Und ich frage mich immer so, wo sind denn bei uns die großen Makel, dass wir eine AfD brauchen? Wo ist
es? Aber ich meine, das habe ich nun wirklich aus der Auslandsperspektive und da will ich jetzt also zero in diese Argumentation der AfD reingehen. Aber die Anschläge, die wir hatten, ja, also Messeranschläge und Auto in die Menschenmenge und so weiter, das macht emotional was mit Menschen. Und da können wir jetzt Statistiken zitieren, die sagen, es gibt sozusagen dieses Einzelfälle und wirklich tragisch und Behördenversagen, weil teilweise nicht abgeschoben, obwohl abgeschoben werden sollte. Und dass man natürlich menschliches Böse nicht damit erklären kann, in welcher Nation dieser Mensch geboren wurde. So, das ist mal alles a given. Aber wenn du das in dieser Ballung, und das habe ich halt im Ausland, ich habe halt nicht in Deutschland gewohnt, als diese Dinge passiert sind, München und so weiter. Wenn man das nur von außen mitbekommt, es ist schon wieder was passiert, es ist schon wieder in irgendeinem ICE eine Messerattacke, schon wieder ist irgendwie jemand in eine Menschenmenge gefahren und dann, ich wollte das nicht, aber ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich lese und auf die Suche gehe, was ist der Hintergrund von dem Attentäter gewesen. Und das sage ich als jemand, der nicht die AfD wählen würde und der versucht irgendwie aufgeklärt und offen und nicht menschenfeindlich zu sein. Aber das muss man doch irgendwie verstehen, dass eine Partei wie die AfD, die sagt, die Mitte-Parteien haben sowieso alle Versprechen gebrochen, die sie euch gemacht haben und wir haben dann diese Vorfälle und dann haben wir Social Media dazu, wo die halt an Dauerschleife auch immer wieder gespielt werden. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass sowas verfängt. Das muss man erstmal, also es ist zumindest eine Erklärung.
Ja.
So, also an diesem Punkt, das muss man einfach erstmal feststellen, dass das nicht alles Vollidioten sind, die jetzt.
Aber ist unsere Aufgabe, ich weiß genau, was du meinst, auch mit dem, dass es verfängt. Und ich weiß genau, wenn ein Attentat ist, sitze ich da und so, oh, bitte nicht schon wieder.
Ja, bitte nicht
schon wieder.
Nicht in die Richtung wieder.
Genau. Und dass es verfängt, ist ja auch ein Produkt einfach von der Art, wie wir zum Beispiel berichten.
Ja.
Weil wir haben Hanau gehabt. Also wir haben, es gibt ja Menschen sterben, Menschen bringen Menschen um.
Ja, mein Mann bringt dann immer, mit dem ich viel solche Diskussionen habe, der bringt dann auch natürlich immer die NSU-Morde an, über die wir irgendwie schon viel zu wenig wieder berichten. Also ich
ich habe das Gefühl, wir führen seit 2015, seit die AfD sozusagen.
Führen wir die Debatte?
Wir führen immer dieses, wie berichten wir richtig, was können wir machen? Aber es ist einfach radikalen Kräften total Schnurz, was wir besprechen und debattieren.
Die haben ja auch ihre eigenen Echokammern. Aber das ist dann auch wieder eben fast, das ist ein Formulierungsfehler von mir gewesen. Die haben ihre Echokammern. Das ist Teil von uns allen. Mhm. Also die sind Teil unseres Parteiensystems und haben ihre Echokammern, erreichen, wie du vorhin schon gesagt hast, Hunderttausende, Millionen Menschen. Das heißt, eigentlich können wir diese Abgrenzung gar nicht so sehr machen. Also das ist ja wie so ein Reflex. Ja, die haben ihr eigenes Ding und deswegen sind sie auf Massenmedien nicht angewiesen und so weiter. Aber es ist, also ich glaube, wichtig ist erstmal anzuerkennen, dass es eben nicht mehr die Outcasts sind und dass es eben nicht mehr irgendwie Randphänomen und ein paar Versprengte oder Protestwähler, die irgendwie rechtspopulistische Parteien oder rechtsradikale Parteien wählen, sondern dass das ein ernstzunehmendes Problem in der Mitte unserer Gesellschaft ist. Und, das argumentieren wir auch übrigens in dem Buch, zeichnen wir nach, dieser Mythos vom abgehängten, frustrierten Wähler, der dann sozusagen das Opfer einer seines Abgehängtsein ist und dann kommt da so eine Partei, die ihn vom Grunde auffischt und mitnimmt, dass das eigentlich so in der Form gar nicht mehr so ist. Sondern dass auch eine Partei wie die AfD und auch die MAGA-Bewegung in den USA getragen wird, teilweise von der Mittelklasse und Großspendern. In den USA sehen wir das ganz krass natürlich mit den Tech-Bros, die an Donald Trump spenden. Und in Deutschland sehen wir das auch. Die AfD ist die Partei mit den meisten Großspenden. Also von Vermögenden. Es ist eben, und das rückt natürlich eine Partei wie die AfD oder die Trump-Republikaner in den USA von dieser Outcast-Situation noch mehr in die Mitte, wenn natürlich Geld und Vermögen dazu kommt. Mhm. Also das ist, ich bin halt einfach immer nur dafür, diese Dinge ganz realistisch so zu benennen. Ob das jetzt was ändert, weiß ich nicht. Aber es hilft jedenfalls nicht immer zu sagen, das sind nur die, und das wird nur von Protestwählern oder Wutbürgern das gewählt. Das
kann ja nicht 28% Wutbürger genau sein. Geht ja nicht. Das haut ja
rein. Es wäre schon ganz schön bitter, wenn 28% in Deutschland wütend sind.
Also der Blick, wenn Leute aus dem Urlaub wiederkommen und am Flughafen stehen und du guckst dir Deutschland so an, dann ist natürlich, die meisten Menschen würden sind dem zustimmen. Also, okay, hier ist nur Wut. Schon wieder zu nur Wutbürger die ganze Zeit.
Ja, aber ich weiß.
Eigentlich wollte ich ja mit dir richtig so besprechen, was kann denn eine Zivilgesellschaft leisten, um das, kann Demokratie in so eine Art Winterschlaf gehen?
Oh, schöne Frage.
Also kann die sich so...
Ach, und dann wieder so
genau,
rising.
Oder wie so ein alter Kaktus, der es irgendwie auch mal schafft, dass es mal so ein Jahr nicht regnet.
Also dafür haben sich Demokratien auch schon ganz schön lange gehalten, dass sie irgendwie... Ich glaube jetzt nicht, dass sie flächendeckend alle einbrechen, aber ich glaube, dass sich Demokratien, wie wir sie haben... Also ich glaube, dass das demokratische System, wie wir es haben, dass es sich verändern muss und dass diese Frage erlaubt sein muss, ohne dass man sofort jemandem unterstellt, du bist doch gegen unsere Demokratie. Also ich habe schon vor 15 Jahren, ich habe damals auch für den Spiegel gearbeitet, da habe ich ein Stück geschrieben, die 7-Millionen-Lücke. Da ging es darum, dass durch diese 5%-Hürde im Bundestag quasi Stimmen von 7 Millionen Menschen in Deutschland nicht vertreten werden im Bundestag. So, dann hatten wir das mit dieser Wahlrechtsreform. Der Bundestag wird riesig, die Leute sind frustriert und so weiter. Das heißt, wir wissen doch, woran unsere Demokratie krankt. Und dass einfach Menschen in erster Linie deswegen frustriert sind, wenn sie das Gefühl haben, da wird schon wieder ein Wahlversprechen gemacht und es wird nicht eingehalten. Also ich, um die optimistischere, nicht nur Zeitalter der Autokratien fängt gerade an, ich glaube, dass wir auch einfach mit anderen neuen, mit einer neuen Demokratie arbeiten können, die nicht unbedingt davon gekennzeichnet ist, die Demokratie zu schwächen, sondern sie vielleicht wieder ein bisschen glaubwürdiger und belastbarer zu machen. Wie das aussehen soll, das müssen Politikwissenschaftler beantworten. Aber ich glaube irgendwie daran, dass es nicht nur die Autokratie und die Demokratie, wie sie jetzt es gibt, sondern dass es vielleicht, also bitte nicht in Richtung Autokratie, aber dass es vielleicht eine etwas effizientere und schlagkräftige Demokratie gibt.
Ja.
Um eben diese Verlockung, hey, eine Autokratie ist super effizient, wollt ihr nicht den Superpopulisten wählen? Um das ein bisschen,
ja.
Nein, es gibt eine Alternative und die ist besser, deutlich besser.
Wie bereit bist du als Journalistin, und das ist auch eine Frage, die kannst du mir, glaube ich, genauso stellen, opportunistisch zu sein, dass du nicht arbeitslos wirst in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, da ist wie diese Aktivistenfrage. Also ich glaube, ich war ganz früher als jüngere Journalistin, war ich opportunistisch, weil es immer so Stimmungen gab in der Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel früher beim Spiegel ganz viel über die Herdprämie geschrieben und ich habe das gar nicht hinterfragt, was das eigentlich soll. Und man hat so bestimmt, man übernimmt bestimmte Framings und dann lässt man sich auch leiten von irgendwie einer Meinung, die gerade rumwabert und dann ist man da irgendwie euphorisch mit dabei und so. Und ich glaube, das muss man zurückfahren. Also wirklich auf die Sache, auf das Thema gucken. Ist was Bullshit oder nicht?
Wir werden es dann nicht mehr dürfen.
Wann werden wir das
nicht wenn mehr dürfen? Der Blick in die USA.
Ach so, du meinst, dass die Medien dann nicht mehr so frei sind, dass wir das dürfen?
Ich glaube, die Medien werden so frei sein, aber es wird diese Plattform nicht mehr geben. Es wird
ach so,
nicht mehr
die Glaubwürdigkeit, Relevanzfrage.
Genau, wir dürfen, also man weiß dann zum Beispiel, wir beide sind, also ich bin sowieso geframed als Haltungsjournalist.
So, okay, weil, das ist...
So, also ja, weil ich einfach spürbar für, so einfach, ich bin eigentlich nur für menschliche Werte. Ich bin nicht mal, ich habe nie irgendwie links, ist meine politische Motivation. Aber zum Beispiel eine Kollegin von mir, Journalistin, sehr geschätzte Kollegin, sagt immer, du bist viel zu links. Man hört es sofort.
Okay.
So, ja. Du genderst. Okay. Hör doch auf zu gendern. Du bist ein performativer Genderer. Du genderst nur, wenn es zu einem Gast passt.
Ach so. So, das meinst du mit Opportunismus, dass man sich so an... Ja, okay.
Genau, nee, ich meine jetzt in die andere Richtung, dass wenn es jetzt kippt, wir beide werden nie bei News arbeiten können. Wir werden nicht für Apollo News arbeiten können. Hm. Was ist, wenn die Autokratie, die AfD und die CDU und die konservativen Werte so mächtig werden, dass der Journalismus, für den wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr möglich ist, wir nicht mehr gebucht werden, wir nicht mehr...
Also gut, ich habe ja eher das andere Label, die Trump-Versteherin, dass ich zu sehr ein bisschen, also das ist eher ein...
Das ist lustig, hätte ich nicht einmal gesagt, dass du eine Trump-Versteherin bist.
Das kommt daher, dass ich halt zwei Bücher über die MAGA-Bewegung geschrieben habe und halt immer mit dem Anspruch da reingegangen bin, ich werde sie nicht verurteilen. Mhm. Ich werde die Trump-Bewegung nicht verurteilen. Und das reicht ja dann, glaube ich, heutzutage schon, um ein Versteher zu sein. Anyway... Das ist natürlich eine total interessante Frage, aber wir haben, nochmal, in den USA, wir haben diese mega Angriffe auf die Medienöffentlichkeit. Die wichtigere Frage ist für mich eher, dieser Relevanzverlust war halt leider schon vor Trump da. Und der ist auch in Deutschland schon, wenn wir jetzt sagen, die AfD kommt irgendwann in die Regierung und dreht den Öffentlich-Rechtlichen den Hahn zu. Kann ja passieren, ne? Mhm. So, will ich nicht, aber...
Recht, also wir gucken, ich glaube, der Blick nach Thüringen und nach Sachsen-Anhalt wird auf jeden Fall wichtig.
So, und dann... In den USA ist es so, dass das Mediensystem extrem unter Druck steht, aber dass es trotzdem jeden Tag Scoops gibt. Also jeden Tag gibt es Enthüllungen, es gibt immer noch einen super starken Journalismus und so weiter. Das Problem ist, dass es nicht, wie ich schon vorhin beschrieben habe, in diesem 2024-Wahlkampf, das Problem ist, dass es so selten etwas ändert. Mhm. Und da ist doch die Frage, also das ist für mich die viel größere Frage, also nur ein Beispiel, Bloomberg hat gerade vor 2 Wochen eine krasse Recherche rausgebracht, hat wahrscheinlich hier keiner mitbekommen, weil es überlagert wird von allem über Schwangere in amerikanischen Gefängnissen. Da wurde minutiös beschrieben, wie die da im Dreck ihre Babys zur Welt bringen.
Das habe ich tatsächlich mitbekommen.
Ja, kriegt man dann doch mit.
Ja, aber ich glaube, weil wir Journalisten sind, da kriegt man das mit.
Aber was wird passieren? Diese Geschichte wird irgendeinen tollen Journalisten-Award kriegen. And that's it.
Mhm.
So. Das heißt, das ist doch die Frage, die man sich eigentlich also...
Also geht es nicht um Opportunismus, sondern also wie werden wir wieder wirksam?
Ja. Das ist doch, also das treibt mich aber wirklich um. Nicht, weil ich jetzt unsere Medien, weil ich uns alle so wichtig finde und möchte, dass wir unbedingt wichtiger werden. Aber die Frage ist doch, wenn so eine Recherche schon keinen Unterschied mehr machen kann. Oder dass die 20.000. Recherche über Donald Trump, was er für ein Typ ist, wenn das keinen Unterschied mehr macht, dann das ist doch das Fatale. Oder wenn man sich nicht mehr auf gemeinsame Fakten einigen kann. Also irgendwie ein blaues Kleid ist blau.
Oder weiß.
Oder
Gold.
Gott,
Gold oder
was. Also wie werden wir wieder wichtig, ohne sich selbst wichtiger zu nehmen, darum geht es nicht, sondern wie steigt diese Relevanz wieder? Wann macht das einen echten Unterschied? Das, finde ich, ist die Frage. Und da können meinetwegen auch Medien wie Apollo News und News können da der Teil davon sein. Warum nicht? Also, aber sie können halt nicht es kann halt nicht der einzige Teil sein. Also, wäre schon schön, wenn wir unser Spektrum behalten, oder?
Es wäre total schön, aber ich sehe da schwarz.
Ah, so.
Wirklich? Also ich sehe da schwarz, weil ich glaube, aber das ist ja, lässt sich ja jetzt schon in Öffentlich-Rechtlichen beobachten. Dieser Opportunismus, dass man jetzt sagt, also es gibt intern in der ARD Bestrebungen und Bewegungen, wo sich schon vorsichtig darauf vorbereitet wird, was passiert, wenn die AfD an der Macht ist. Und sozusagen, weil sie wollen ja existieren als Medium. Also sagt man dann, wahrscheinlich wollen wir auch gefallen.
So, und deswegen meinst du jetzt irgendwie eine Fleischhauer-Show oder was?
Genau, es gibt eine Fleischhauer-Show, es gibt sozusagen so eine Machtnähe, Machterhalt durch...
Das ja, aber da sage ich jetzt irgendwie zum Beispiel Fleischhauer-Show, ich habe jetzt ein paar aus...
Ich finde es ganz witzig eigentlich.
Ja, ich habe so gesehen und dachte, ist doch, also...
Mega unbeholfen.
Ist doch, nee, aber es ist doch okay, also ich meine, wenn das jetzt Teil des Diskurses, dann ist es doch...
Nee, das kritisiere ich nicht, aber da merkt man eben daran, wie die Öffentlich-Rechtlichen plötzlich von so extrem links, also dieses wir
so
gendern...
So eine Selbstkorrektur,
genau,
die dann...
Genau, also das dürften die ja eigentlich gar nicht. Die Öffentlich-Rechtlichen dürften ja gar nicht sich sozusagen, wir machen jetzt das, dann müssen wir das machen, die müssten genau in der Mitte allen eine Position geben und nicht debattieren, wie wir jetzt Leute bei der Tagesschau begrüßt, um niemanden mehr auszuschließen, sondern ihr müsst so neutral wie möglich sein und jetzt gerade mit einer Fleischhauer-Show oder mit Dieter Nuhr, obwohl das jetzt kein neues Phänomen ist, wird deutlich, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen opportunistisch sind in ihrer journalistischen Arbeit.
Jetzt, wo du es sagst, muss ich natürlich ganz stark an das Weiße Haus denken, weil wir ja darüber reden, schwappt das, was da ist, zu uns.
Darauf wollte ich hinaus.
Und das ist, also vielleicht haben da die Räder so ein bisschen langsam gedreht. Also was wir jetzt gerade zum Beispiel im Weißen Haus sehen, ist, wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen, Donald Trump nennt die Journalisten Piggy, ne? Und was interessant ist, worauf mich meine Freundin und Co-Autorin Juliane Schäuble gebracht hat, die jetzt immer noch fast jeden Tag im Weißen Haus ist, dass keiner der anderen Journalisten solidarisch einspringt. Das ist ja auch Opportunismus.
Also das genau, ne? Das meine ich.
Also die sitzen da alle und dann kommen die, keine Ahnung, Tweets, so gibt es ja nicht mehr, ne? Aber also dann kommen sozusagen die Empörungen danach, aber niemand würde. Der Präsident sitzt da, nennt eine Kollegin, die zu dir gehört, mit der man befreundet ist, vielleicht sogar, Piggy.
Schweinchen.
Ja. Ich meine, die hätten ja eigentlich kollektiv auch den Raum verlassen können. Ja. Ne? Also, oder einfach sagen, wisst ihr was, auf dem Niveau halten wir gar keine Pressekonferenz ab. Aber das passiert natürlich nicht.
Exakt, das meine ich.
Weil Zugang zu Donald Trump ist Geld. Wenn dein Medium Zugang zu, das ist dein Geschäftsmodell. Wenn du den Zugang zum Weißen Haus und Donald Trump hast, das ist dein Geschäftsmodell. Das heißt, du kannst dich nicht solidarisch mit der Journalistin zeigen, die angegangen wurde. Weil du dann vielleicht sanktioniert wirst von Seiten des Weißen Hauses. Ist das, was du meinst?
Das meine ich. Wirst du bereit sein, wenn die Pressekonferenz im Bundestag ist, Bundespressekonferenz, Alice Weidel sitzt da.
Und beschimpft eine Journalistin.
Und wir beide sitzen nebeneinander. Und Alice Weidel beschimpft mich als linke Zecke.
Ja, okay.
Verlass den Raum, du linke Zecke. Und wir beide sind eigentlich, das ist dann so, ist ja in 4 Jahren.
Wir können uns jetzt dann schon mal darauf vorbereiten.
So, also genau, wir sind dann eigentlich befreundet. Wir sind dann, weil wir regelmäßig, ich würde uns dann als Freunde bezeichnen. Ja. Wir haben diesen Ostdeutschen Bund, der da zwischen uns beiden existiert.
Der Ostdeutsche Bund klingt aber jetzt genau,
furchtbar. Diese Nähe, die da existiert und wir vertrauen uns. Und dann werde ich beschimpft auf einer Frage, die du wahrscheinlich vielleicht sogar interessant findest. Ja. Sie antwortet nicht.
Aber sie sagt nicht Piggy, sondern...
Sie sagt dann irgendwie, genau, Zecke.
Ja.
So, wie reagierst du?
Naja, natürlich jetzt nach Textbook würde man jetzt da sagen, natürlich würde ich jetzt da, also, und da würden natürlich noch 5 andere Journalisten aufstehen und sagen, also wie können sie nur, und dann würde man dann einen super viralen Clip draus machen und super. In der Realität, das ist was, darüber werde ich noch ein bisschen nachdenken, in der Realität kann es sein, wenn man dann so unter Druck steht und nicht mehr das Exklusivinterview mit Alice Weidel bekommt, was man vielleicht für die Folgewoche zugesagt bekommen hat.
Ja, sie guckt dich direkt an und sagt ins Mikro, Annette, vergiss nicht.
Du hast das Interview.
Du hast das Interview. Vorsicht.
Ja, maybe. Ja. Naja, aber das ist doch Gatekeeper, also in Medien, Gatekeeper und so weiter, haben wir alles mal im Pro-Seminar 1 über Medienwissenschaft gelernt. So, wir sind Gatekeeper, vierte Gewalt und so weiter. Das gerät natürlich in dem Moment ins Wanken, in dem Medien nicht mehr als Teil der Demokratie betrachtet werden, sondern in dem in autokratischen Systemen oder tendenzautokratischen Systemen Medien als Teil der Feind sind. Also als Hindernis. In dem Moment gerät das ganze Konstrukt ins Wanken. Weil dann musst du dich ja auf eine Seite schlagen. Entweder du bist Staatsmedium, in dem Fall, wenn ich dich nicht verteidige und sage, naja, aber der Thilo ist keine linke Zecke und wir verlassen jetzt alle kollektiv den Raum.
Mhm.
Das ist die eine Wahl, aber dann ist man auch nicht mehr Teil des Ökosystems, sondern wird man sanktioniert. Oder man ist Teil des Ökosystems des neu geschaffenen und dann ist man Staatsmedium, oder?
Ja.
Herrlich, super Aussicht.
Würdest du Staatsmedium werden?
Also...
Das ist eine total fiese Frage.
Das ist voll fies. Naja, jetzt sage ich natürlich würde ich dich verteidigen, aber again, ich weiß nicht, wie es in dem Moment wäre, wenn die Existenz davon abhängt, wenn mein Gehaltscheck davon abhängt, wenn, keine Ahnung, ich keinen Bock habe, dass irgendein AfDler ein Foto von meinem Kind irgendwo postet, dann mache ich es vielleicht nicht.
Vielleicht denken wir, du hast am Anfang des Gesprächs und wir kommen langsam zum Ende gesagt, dass die Antwort viel zu lang ist, um das zu erklären,
das ist meine Stärke,
warum das so ist. Und vielleicht ist es jetzt als Vorschlag, den ich mit dir noch diskutieren will kurz, vielleicht gewinnen autokratische Systeme. Also der Grund, die Frage nach dem Grund, warum die gewinnen. Vielleicht gewinnen sie nicht wegen Project 2025, 500-seitigen irgendwie Thinktanks, riesigen Thinktanks, sondern vielleicht gewinnen sie aus demselben Grund, warum 33 das geklappt hat. Und zwar, wir Menschen sind Opportunisten. Das ist die Antwort. Frage.
Kann man ja für uns beide als in DDR Geborenen auch irgendwie ein bisschen...
Eben. Oder wie wir in Berlin sagen, ebend.
Ich dachte, das sei ausgestorben. Aber gut.
Nee, es ist nicht.
Ja. Maybe, aber es ist ja auch ein bisschen deprimiert. Wir haben jetzt keinen optimistischeren Schluss, ne?
Für optimistischere Podcasts empfehlen wir...
Nicht Joe Rogan?
Nee, was ist denn ein... Es ist gerade nicht die Zeit des Optimismus.
Okay.
Es ist einfach gerade... Und ich glaube, es ist gut, dass nicht die Zeit des Optimismus ist. Weil ich glaube, Pessimismus lässt uns kämpfen.
Ja.
Nicht wir beide als Journalisten, das machen wir nicht. Aber sozusagen, wir als Journalisten dürfen auch für Demokratie einstehen und kämpfen.
Es gibt in den USA so eine Welle an Optimismus-Podcasts. Also so You Are Worth It und so weiter. Also total, total die Welle. Jamie Kern Lima empfehle ich trotzdem, weil es eine andere Welt ist.
Okay.
Wenn man mal ein bisschen. Die hat gerade Michelle Obama interviewt und danach schwebt man.
Vielleicht ist das Konzept. wir suchen gerade auch händeringend nach, was könnte man journalistisch noch machen? Vielleicht einfach nächstes Jahr viel mehr Optimismus.
Ja,
verbreiten.
Einfach so. Und das ganze Studio ist auch so Pastell, da müsst ihr dann noch ein bisschen dran arbeiten.
Wir haben
arbeiten.
Ja die Kollegin Luca, die ja bei diesem Gespräch dazu, die ist ja bekannt auch für ihren Optimismus, die kriegt einfach nächstes Jahr ihr eigenes Format. Und ich möchte gerne ein Interview hören mit Luca und Michelle Obama.
Yes. Okay.
Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Danke für die Diskussion.
Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind sehr oft hin und her gehüpft, aber ich fand es auch, ja, ist ein Podcast.
Wir dürfen hüpfen.
Ja, wir dürfen hüpfen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.